ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und die Woche, die endet mit einem Knalleffekt in Potsdam. Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange stellt ihr Amt zur Verfügung. Um 17.30 Uhr traten sie und Ministerpräsident Woidke vor die Presse, um das zu verkünden. Hintergrund: Lange steht in der Kritik, weil sie Verfassungsschutzchef Müller gefeuert hatte. Sie fühlte sich nicht ausreichend informiert im Verfahren um die Bewertung der AfD. Doch an dieser Darstellung gab es reichlich Zweifel. Unser Beobachter in Potsdam ist Nico Hecht. Nico, wie wurde denn der Rücktritt Langes jetzt begründet?
Katrin Lange hat hier gerade der Presse erklärt, dass es ja seit gut zwei Wochen, muss man jetzt sagen, so viel Wirbel um ihre Person, um Katrin Lange, die Innenministerin, gibt, dass die Landesregierung insgesamt kaum zur Ruhe kommt und wirklich die Arbeit, die sie machen muss, und das sind ja große Herausforderungen, man diskutiert da auch gerade, den Haushalt ist da noch nicht zu Ende, das sind große Herausforderungen und da kann sie eigentlich im Moment nicht im Weg stehen, und bei so viel Wirbel, die ihre Entscheidung rund um ihre Entlassung des Verfassungsschutzchefs hier in Brandenburg tut, steht sie da eher im Weg, und das will sie jetzt beenden, und deswegen hätte sie ihren Rücktritt dem Ministerpräsidenten heute angeboten.
Du beobachtest das Verfahren ja schon seit längerem. Ist Langes Begründung glaubwürdig?
Naja, wahrscheinlicher ist tatsächlich eher, dass die Kritik und damit der Druck auf Katrin Lange, auf Dietmar Woidke und auch auf die Landesregierung insgesamt dann doch eher zu groß geworden ist. Auch der Druck aus der SPD selber. Also da war schon wirklich die ganze Woche über viel Spannung spürbar. Eine stundenlange Fraktionssitzung haben die hier hingelegt. Das dauert ansonsten anderthalb Stunden. Diesmal sind es fünf geworden. Und wir haben selten so konsternierte Blicke bei den Abgeordneten aus der Fraktion gesehen. Es gab ja aus dem außerparlamentarischen Raum auch längst Rücktrittsforderungen bei der CDU im Landtag, kündigte sich das auch an. Naja, und dazu passt jetzt auch noch, dass Lange selber ihre Erklärung dann auch noch mit einer ordentlichen Abrechnung auch gegen die eigenen Genossen garniert hat. Da ist von Intrigen die Rede gewesen, aber auch von politischen Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit der AfD. Sie meint, sie sei einige der wenigen nur noch, die sich damit politisch auseinandersetzen wollen, und das sei ein politischer Irrweg, den sie nicht mitgehen wolle.
Katrin Lange galt ja bisher als wahrscheinliche Nachfolgerin von Woidke. Wie sehr ist denn der jetzige Ministerpräsident beschädigt?
Um einiges. Erstmal war er emotional sehr angefasst, weil er Lange, glaube ich, persönlich auch sehr nahe stand. Aber er hat auch diese große Krise jetzt in zwei Wochen nicht befrieden können, muss sich sicherlich dahingehend auch erklären. Und er muss sich sicherlich auch erklären, wie sein eigener Umgang mit der AfD sein soll in Zukunft, wenn das ja so eine große Rolle gespielt haben soll bei der Angelegenheit. Das wird auch nicht an ihm spurlos vorbeigehen.
Ganz herzlichen Dank nach Potsdam zu unserem Beobachter dort, Nico Hecht. Also Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange hat ihr Amt zur Verfügung gestellt. Das wird mit Sicherheit noch einige Diskussionen auslösen. Und dann müssen wir auch noch auf den gestrigen Donnerstag zurückblicken. Eine Kundgebung anlässlich des palästinensischen sogenannten Nakba-Gedenktages in Berlin-Kreuzberg ist nämlich am Abend völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein Polizist wurde schwer verletzt, musste ins Krankenhaus, auch Demonstranten wurden verletzt. Und RBB24-Reporterin Lisa Splanemann ist den Vorfällen auf der Demo heute nochmal nachgegangen und fasst die gestrigen Ereignisse und Reaktionen zusammen.
Was als Kundgebung am Südstern in Berlin-Kreuzberg angemeldet war, endete mit schweren Ausschreitungen. 10 Beamte seien verletzt worden, einer davon schwer. Konkrete Angaben zum Zustand des verletzten Beamten hatte Polizeisprecher Florian Naht gemacht.
Der Beamte ist gestern Abend am Südstern noch von einer Notärztin behandelt worden. Er war schwer verletzt, ist in einer gewalttätigen Menge, die dort eigentlich als eine stationäre Kundgebung angemeldet worden war, zu Boden gebracht worden, und dann ist auf ihn eingetreten worden. Und er ist dann evakuiert worden durch Kollegen und musste dann schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert werden.
Die Kundgebung hatte am Nachmittag in Berlin-Kreuzberg begonnen. Gegen 18 Uhr sei die Lage eskaliert, so die Berliner Polizei. Neben den Polizisten seien auch Teilnehmende der Versammlung verletzt worden. Daher sei am späten Abend die Entscheidung gefallen, die Kundgebung aufzulösen, so Polizeisprecher Florian Naht.
Wir mussten dann in letzter Konsequenz zu dem Mittel greifen, das im Versammlungsfreiheitsgesetz dann vorgesehen ist, wenn eine Demonstration einen absolut gewalttätigen Verlauf nimmt und diese Gewalt dann auch nur noch diese Demonstration prägt. Das ist gestern Abend leider der Fall gewesen. Deshalb hat sich unser Einsatzleiter dazu entschieden, die Demonstration gegen 20 Uhr aufzulösen.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU zeigte sich in einem schriftlichen Statement auf dem Kurznachrichtendienst X empört. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt fordert mehr Unterstützung für die Polizei.
Deswegen will ich auch klar sagen, die Polizei, unsere Sicherheitsbehörden, sie brauchen bestmögliche Ausstattung und entsprechende Befugnisse. Es geht um maximale Unterstützung und Rückendeckung durch die Politik und nicht um Misstrauen.
Schockiert zeigte sich auch die Gewerkschaft der Polizei Berlin. Es seien dringend politische Antworten nötig. Angesichts von Gewaltexzessen hieß es in einer Pressemitteilung.
Soweit rbb24-Reporterin Lisa Splanemann. Und wegen der Ausschreitungen auf der pro-palästinensischen Demo hat nun die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen übernommen. Und zwar wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs. Wem gehört die Straße? Eine Frage, über die derzeit in Berlin sehr gestritten wird. Denn das Auto kommt unter Druck, um Radfahrern und Fußgängern mehr Platz zu geben. Es wurden einige Kiezblocks eingerichtet, abgeschirmt durch Poller. Doch die Senatsverkehrsverwaltung schießt jetzt quer. Senatorin Bonde hat gestern das sogenannte Modellprojekt Fußverkehr Kiezblocks in Mitte mit sofortiger Wirkung gestoppt. RBB-Reporter Kaveh Koroschi mit den Einzelheiten.
Große Hamburger Straße, Ecke Auguststraße in Mitte. Fahrradfahrer, Lieferverkehr, PKWs und dazwischen Fußgänger teilen sich hier die Seitenstraßen. Direkt an der Ecke ist auch noch eine Baustelle. Es ist also eng. Der Bezirk Mitte erwägt deshalb verkehrsberuhigende Maßnahmen. Denkbar sei auch ein Kiezblock. Autofahrer kämen dann nicht mehr durch. Die Fahrradfahrer, die wir sprechen, würde es freuen.
Wenn die Kiezblöcke umgesetzt werden, ist die Straßenführung klar. Und so gibt es nicht so ein Gerangel, um wer hat jetzt den Platz, die Autofahrer oder die Fahrradfahrer.
Doch das sehen hier nicht alle so. Axel Porsch sieht uns aus dem Auto, fährt rechts ran. Er ist nach eigener Auskunft seit 27 Jahren Anwohner. Er sehe hier überhaupt keine größeren Probleme. Wir sollten doch mal abends kommen.
Dieser Kiez, und ich kann jetzt wirklich nur für diesen Kiez sprechen, für die Spandauer Vorstadt, er ist ruhig. Und alle Maßnahmen, um hier noch mehr zu beruhigen, sind vollkommener Unsinn.
Wer Axel Porsch googelt, sieht, er spricht sich in den Medien häufiger gegen die Poller aus. Porsch sagt, er brauche das Auto.
Die Parkplätze für die Anwohner sind existenziell, für mich sowieso. Ich bin leicht gehbehindert. Ich fahre 2-3 Mal in der Woche in andere Gegenden, um dort einzukaufen. Und weil die Einkaufsmöglichkeit hier ist stark reduziert.
Ganz in der Nähe, in der Tucholskystraße, gibt es die Poller bereits. Hier hatte die Anwohnerinitiative Kiezblock Free gegen die Poller geklagt. Im jüngsten von 3 Verfahren hatte das Verwaltungsgericht Berlin die Einrichtung des sogenannten Modalfilters für rechtmäßig erklärt. Das nun gestrichene Modellprojekt sollte auch deshalb die Bürgerbeteiligung bei der Planung der Verkehrsführung sicherstellen. Die Gelder sind nun aber gestrichen, verkündete die Verkehrsministerin gestern. Der Berliner Staatssekretär für Mobilität und Verkehr, Johannes Wiczorek, erklärt:
Es waren zu viele, die hätten beteiligt werden müssen und noch nicht beteiligt worden sind. Das geht erstmal um die Sicherheits-, also die Polizei und die Feuerwehr, aber auch um Ver- und Entsorgung. Die Bürgerbeteiligung wurde auch in einem zu kleinen Maßstab durchgeführt. Deswegen haben wir das jetzt gestoppt und prüfen, wie man das sinnvoll anders machen kann.
Den Vorwurf, Polizei und Feuerwehr seien nicht beteiligt worden, weist Christopher Schriener zurück. Der Verkehrs- und Ordnungsstadtrat in Mitte habe von der Entscheidung durch die Pressemitteilung erfahren. Letztlich, so der Grünen-Politiker, sei das Vorgehen der Verkehrssenatorin Teil eines Aushandlungsprozesses. Und dieser, so scheint es, geht nun in die nächste Runde.
Streit um die Kiezblocks in Berlin-Mitte, Kaveh Koroschi informierte. Mobilfunk auf dem Land. Mitunter ist das ein Abenteuer. Das wissen alle, die in Brandenburgs Weiten unterwegs sind. Aber fast 95% der Fläche in Brandenburg ist vom Handynetz abgedeckt. Das zeigt eine Datenrecherche von rbb24. Es gibt sogar Internet in 5G-Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite gibt es sie aber doch noch, die Orte mit den Funklöchern, sogenannte weiße Flecken. Und das frustet die Menschen vor Ort, zum Beispiel im Hohen Fleming in Görzke. rbb24-Reporter Johann Friedrich Paul hat sich dort mal umgehört.
Im Töpferort Görzke scheint es eigentlich nicht so, als ob hier die Zeit stehen geblieben sei. Auf vielen sanierten Häusern sind Solaranlagen installiert, mit denen auch mal ein E-Auto betankt wird. Fortschrittlich. Und der Handyempfang?
Ja, im Ort haben wir keine Probleme mit Empfang. Aber sobald man halt eben dann auf die kleineren Dörfer halt eben dann, wie jetzt Repinchen oder Richtung Kolobbese, da hast du natürlich eben dann die Funklöcher, wie man sie so kennt.
Das sagt Lutz. Er ist Tischler und wohnt in Görzke.
Gerade als Handwerker ist es dann oft ein Problem, man ist dann nicht erreichbar. Und da hat sich jetzt auch nichts weiter geändert in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren eben.
Das sorgt auch Bürgermeisterin Anne-Konstanze Alzer. Seit knapp einem Jahr hat sie das Ehrenamt inne. Pläne für den Ausbau gibt es aber schon länger.
Der Stand, der eigentlich 22 schon da war, ist, dass zwei Funktürme gebaut werden sollten. Einer in Hohenlobbese, das ist ein Ortsteil von Gürzke, und einer in Verlorenwasser, das ist in Richtung Berbig, Bad Belzig.
Aber noch ist hier nichts von einem neuen Masten zu sehen. Alzer vermutet, dass das am fehlenden Glasfaserausbau liegt. Für starke Funkmasten braucht es nämlich auch schnelle Anschlüsse. Eigenständig kann die Gemeinde aber weder Mobilfunk noch Glasfaser bezahlen.
Dafür gibt es Mobilfunkunternehmen, dafür gibt es eigentlich auch geeignete Förderprogramme des Bundes und des Landes. Es wäre wirklich Ziel, dass wir auch gerade im ländlichen Raum hier auch mal genauso abgedeckt sind wie im städtischen Bereich.
Und zwar, so die Bürgermeisterin, nicht nur in Sachen Empfang, sondern auch bei Straßen und.
Mitunter löchriger Handyempfang in den Weiten Brandenburgs, Johann Friedrich Paul berichtete. Und wenn Sie schauen wollen, wie es bei Ihnen mit der Netzabdeckung so aussieht, dann klicken Sie einfach mal auf rbb24.de.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sein allwöchentlicher Gang führt Michael Peter Jachmann aus Angermünde in den Kiosk seines Vertrauens.
Hallo, Birgit, grüß
Hallo,
dich.
Hallo Michael,
na? Ich wollte mal fragen, wie es läuft mit dem Heft?
Mit den neuen Sonderheften? Ja, na super, genau. Schon einmal ausverkauft gewesen und die 5 Nachgelieferten sind auch schon fast alle.
Michael Peter Jachmann ist Fan des DDR-Kultcomics Mosaik. Fan der ersten Stunde. In diesem Jahr feiert das Comic seinen 70. Geburtstag und aus diesem Grund hat Michael Peter Jachmann, der Fan, selbst ein Sonderheft herausgegeben und es trifft offenbar mitten ins Herz der Angermünder.
Die erste Auflage, die 300 Hefte, sind so gut wie weg. Also wir müssen wahrscheinlich tatsächlich das erste Mal eine zweite Auflage von Mosaike drucken.
Kioskinhaberin Birgit Brandt kann ihre Käuferinnen und Käufer nur zu gut verstehen, liebt die Mosaikhefte ebenfalls als Teil ihrer Kindheit.
Ich bin ja damit groß geworden. Ja. Zu DDR-Zeiten gab es ja nicht so viel Comics. Also ich bin mit dem Mosaik groß geworden, mit Ritter Runkel sozusagen.
Das bunte Mosaikuniversum der drei Kobolde Dick, Duck und Diggeduck trifft in dem Sonderheft auf seinen Schöpfer Johannes Hegenbart, alias Hannes Hegen. Der wäre jetzt im Mai 100 Jahre alt geworden. Noch ein Grund mehr für Sammler Jachmann, das Sonderheft zu verwirklichen. Zu Hause hütet er einen wahren Mosaikschatz. Er hat die komplette Sammlung und zwar an
Originalen, auch als Sammelbände und auch als Taschenbuchausgabe. Und das ist sie, die Nummer 1. Original im Dezember 1955 erschienen. Ein wahrer Goldschatz.
Das allererste Mosaikheft von 1955 im Original. In der ersten Folge reisen die Diggeducks in den fernen Orient und erleben dort aufregende Abenteuer. Von da an erkunden sie 20 Jahre lang die entferntesten Orte rund um die ganze Welt und quer durch die Zeitgeschichte. Aber nicht nur die fantasievollen Reisen und Geschichten haben den kleinen Michael Peter Jachmann damals begeistert.
Ich fand die Figuren auch sehr sympathisch. Es waren wirklich süße, sympathische Figuren, zu denen man am liebsten gehören wollte.
Mit 8 fährt er an einem Sonntag mit seinem Roller kilometerweit, um das neue Heft zu ergattern.
Hier befand sich an dieser Stelle ein Zeitungskiosk damals. Der Montag wäre mir zu spät gewesen. Vielleicht hätte ich es dann auch nicht mehr gekriegt, denn es war wirklich ein sehr rarer Artikel. Das Mosaik war nur ganz schwer zu bekommen und ich hatte Glück, dass die beiden Verkäuferinnen, die hier im Zeitungskiosk damals gesessen haben, mich irgendwie mochten und meinem Drängen dann irgendwann auch nachgegeben haben.
Der Mosaikliebhaber konnte seine jetzt erwachsenen Kinder schon früh für die Comics begeistern. Bei einigen anderen sehr jungen Angermündern jetzt ist wohl allerdings noch Überzeugungsarbeit nötig, wie sich bei einer spontanen Straßenumfrage herausstellt.
Also ich lese tatsächlich keine Comics.
Also ich habe von meiner Mama tatsächlich davon gehört, dass sie das damals sehr gerne gelesen hat und sie hat auch
viele Hefte noch in unserem Keller zu liegen. Da habe ich einmal reingeschnökert, da war ich aber, ist nicht mein Ding, habe ich wieder weggelegt.
Na, dann hat er auch das Lieblingsheft des Sammlers verpasst. Der Gesandte aus Kambaluk heißt es. Darin finden sich die Digidugs nach jahrelanger Trennung endlich wieder.
Da sind mir als Kind die Tränen gekommen. Ganz so schlimm ist es heute nicht mehr, aber diese Emotion, die da drin steckt und dass diese Freundschaft, die miteinander verbunden hat, ja, das ist etwas, was sich auch in den Mosaiks dann immer fortgesetzt hat, immer wieder gezeigt hat. Das ist etwas, was mich sehr berührt hat.
Ein kleines Geheimnis wird noch verraten, nämlich wie die Digidugs zu ihrem Namen kamen. Als ihr Erfinder nämlich an seinem Schreibtisch saß und über neue Geschichten grübelte, tönte die Wanduhr Tick-Tack, Tick-Tack. Und daraus wurde dann Dick-Duck, Digge-Duck. Nur ein kleines Geheimnis von vielen Geschichten. Und für alle Fans, ab heute ist ein bisher unveröffentlichtes Mosaikheft im Handel.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.